Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Sie alle waren sicher schon mal in großer Sorge um Ihre Gesundheit. Vielleicht war bei einer Routineuntersuchung ein Laborwert extrem hoch oder ein Röntgenbild war uneindeutig. Vielleicht hatten Sie auch schwere Krankheitssymptome und die technischen Zusatzuntersuchungen waren alle unauffällig. Niemand konnte Ihnen sagen, woher Ihre Beschwerden kommen und wie es jetzt weitergeht. Die Sorge um Ihre Gesundheit hat Sie möglicherweise aufgewühlt und vielleicht sogar regelrecht verrückt gemacht. Und jetzt stellen Sie sich bitte jemanden vor, der hierunter tagtäglich leidet. Das, was Sie selbst vielleicht nur wenige Male im Leben erlebt haben, hat dieser Mensch permanent. Morgens steht er mit seinen Befürchtungen auf und abends geht er mit ihnen ins Bett. Und dazwischen kreisen seine Gedanken fast ausschließlich immer um das Gleiche, nämlich schwer erkrankt zu sein, und man beschäftigt sich fortan mit kaum noch etwas anderem als mit seiner Gesundheit. Das ist der Kern einer faszinierenden psychischen Krankheit, die ich Ihnen hier und heute einmal vorstellen will. Die Hypochondrie. Was steckt hinter diesem seltsamen Phänomen? Und warum nimmt sie in unserer Gesellschaft aktuell immer mehr zu? Trotz eines schweren Krankheitsbildes ist dies eine sehr unterhaltsame Folge, versprochen. Fürchten Sie sich also nicht und begleiten Sie mich auf einen spannenden Streifzug durch die Geschichte einer Erkrankung, die so alt ist wie der Mensch selbst. Zunächst werden wir gemeinsam eine ganz berühmte Theatervorstellung besuchen, dann leiten wir einem Mann sage und schreibe 125 Herz-EKGs ab, wir haben ja Zeit. Dann reiben wir uns Senfsamen in die Achselhöhle, danach wird uns sehr warm werden. Ich verrate Ihnen außerdem, was die Grillenkrankheit ist, und ich nehme Sie mit auf eine Zeitreise zurück bis ins antike Griechenland und durch verschiedene andere Epochen. Kurz vor Schluss legen wir uns noch mit Charlie Chaplin und Charles Darwin gemeinsam auf die Couch. Da landen irgendwann ja eh die meisten. Und am Ende dieser Folge lade ich Sie noch ins Kino ein. Sie bekommen von mir zwei ganz besondere Filmtipps. Also, los geht's. Wir beginnen mit einer berühmten Theatervorstellung. Aber bitte leise, denn sie hat bereits begonnen. Argan fühlt sich krank und glaubt, dem Tod nahe zu sein. Aber niemand nimmt ihn für voll. Die meisten schütteln nur den Kopf oder machen sich lustig über ihn. Außer den Ärzten. Sie glauben ihm. Aber in erster Linie, weil sie wissen, dass sie mit seiner Angst viel Geld verdienen können. Sie verschreiben Klistiere, also Analspülungen, und schreiben dafür völlig überteuerte Rechnungen. Auch andere in Argans Umgebung profitieren von seiner Krankheitsangst. Beispielsweise seine zweite Frau Belin, die gar nicht abwarten kann, ihn im Falle seines Todes zu beerben. Einzig seine jüngste Tochter Louison verhält sich selbstloser. Sie verzaubert Argan mit ihrer quirligen Leichtigkeit und ihrer Fähigkeit, das Leben locker zu nehmen. In ihrer Gegenwart kann Argan Krankheit und Tod endlich vergessen. Einsicht, Humor und die Liebe zum Leben retten ihn. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Stück ist leider zu Ende. Wir kamen etwas spät, aber was Sie soeben hörten, war die kurze Zusammenfassung des wohl berühmtesten Theaterstücks des großen französischen Dichters Molière. Es stammt aus dem Jahr 1673 und sein Titel lautet »Der eingebildete Kranke«. Es handelt von der Hypochondrie, war aber angelegt als Komödie. Ich will hier nicht zu viele Details spoilern, falls Sie bei sich zu Hause noch irgendwo ein gelbes Reklamheftchen herumstehen haben und heute Abend etwas hineinschmökern möchten. Es würde sich lohnen, denn die Geschichte beschreibt sehr prägnant das typische Leiden eines Betroffenen und die ebenso typischen Verhaltensweisen der Menschen in der Umgebung. Viel mehr muss man zur Hypochondrie eigentlich gar nicht mehr sagen, außer natürlich zu dem unsäglichen Bild, das dort von den Ärzten der damaligen Zeit gezeichnet wird. Also das kann ich natürlich so nur schwer stehen lassen. Und es gebietet meine Berufsehre, unsere Zunft im Laufe des Podcasts etwas zu rehabilitieren. Aber man kann es auch nicht ganz von der Hand weisen. Denn wo Menschen unter Beschwerden leiden, war immer schon ein Markt, der damit Geld verdiente. Das war damals schon so und es ist heute nicht anders. Aber beginnen wir ganz vorne. Über was reden wir hier überhaupt? Sprachlich könnte man die Hypochondrie als gefühlte Erkrankung bezeichnen. Betroffene beschäftigen sich beharrlich mit der Möglichkeit, an einer oder mehrerer schweren körperlichen Krankheiten zu leiden. Die Symptome, die sie äußern, sind sehr vielfältig. Ihre Beschwerdeliste liest sich oft wie das Stichwortregister eines medizinischen Fachbuchs, nach dem Motto eines bekannten Witzes: Man kann im Leben nicht alles haben, außer man ist Hypochonder. Übrigens, wenn ich hier ab und zu mal ein paar Späßchen mache, dann wissen Sie, es dient Ihrer Unterhaltung bei einem ansonsten sehr ernsten Thema. Sonst halten Sie die 30 Hörminuten nämlich nicht durch. Mitnichten will ich mich lustig machen über Betroffene. Ganz im Gegenteil. Ich möchte mit dieser Folge zeigen, wie hoch Ihr Leidensdruck ist. Der Begriff Hypochonder muss heute nämlich leider sehr oft als abfällige Bezeichnung herhalten für einen wehleidigen Jammerlappen, der sich bloß ein bisschen anstellt oder sich wichtig tun will. In dieser Arroganz wird leider übersehen, dass betroffene Menschen ganz furchtbar arg unter ihren Sorgen leiden. Hypochonder sind keine Pseudokranke, nur ist ihre Erkrankung eine andere als die, vor der sie sich fürchten. Typisch für die Hypochondrie ist die überdurchschnittlich intensive Körperwahrnehmung. Betroffene beobachten sich praktisch permanent selbst. Sie fühlen ihren Puls, sie überwachen ihre Haut im Spiegel und betrachten nach jedem Toilettengang ihren Stuhl. Dadurch erspüren sie natürlich auch viele Körpersignale oder sie werden auf Dinge aufmerksam, die in den allermeisten Fällen gar keine Bedeutung hätten. Das, was ihnen während ihrer inneren und äußeren Betrachtungen auffällt, steigert wiederum ihre Sorge, ernsthaft krank zu sein, worauf sie ihre Aufmerksamkeit auf den Körper abermals erhöhen und sich noch schärfer selbst beobachten. Ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen gibt. Ein interessanter Aspekt ist die Seitenbetonung der Beschwerden. Vielen Ärzten und Wissenschaftlern fiel bereits in der Vergangenheit auf, dass die Mehrzahl der Klagen sich auf die linke Körperhälfte beziehen. Auch auf Gemälden und in Zeichnungen umklammern die Betroffenen häufig ihre linke Seite. Man hat lange überlegt, warum das so ist. Vielleicht nur ein Zufall? Fakt ist, dass wir in unserer Kultur das Linksseitige immer als dunkel und unheilvoll bezeichnet haben. Links bedeutet lateinisch sinister und beschreibt dies bis heute. So sprechen wir von sinistren Machenschaften, wenn wir ein Verhalten als böswillig oder eben gleich auf Deutsch als linkisch bezeichnen. Möglicherweise ist aber unser Gehirn auch für die Linksbetonung der Symptome verantwortlich. Wie Sie wissen, wird die linke Körperseite nämlich überwiegend von der rechten Hemisphäre gesteuert. Und genau auf dieser Seite sitzt im unteren Scheitellappen des Hirns ein Areal, das eine bedeutsame Rolle bei komplexen Aufmerksamkeitsprozessen spielt. Folglich wäre es anatomisch denkbar, dass Beeinträchtigungen in diesem rechtsgelegenen Bereich mit sensorischen und motorischen Störungen auf der linken Seite einhergehen können. Wie dem auch sei, die meisten sorgenvollen Gedanken und Gefühle, die sich Betroffene machen, sind dramatisch übertrieben. Und manchmal ahnen sie das sogar, können sich aber dennoch kaum von ihnen distanzieren. Und genau darin liegt die Qual. Hypochondrie hat etwas Zwanghaftes. Betroffene recherchieren akribisch und erkundigen sich bei vielen Fachleuten über die befürchtete Krankheit. Sie haben oft zahllose Ratgeber gelesen, folgen mitunter vielen Fitnessgurus und Gesundheitsaposteln. Sie blättern lieber in einem medizinischen Wörterbuch als in einem Reiseprospekt. Und auf dem Nachtkasten liegen oft Beipackzettel, in denen sie vor dem Einschlafen gerne nochmal schmökern, statt in einem spannenden Roman zu versinken. Daher kennen sie sich auch ganz gut aus und können sich in der Regel recht fachkundig ausdrücken. Hypochonder haben meist eine Menge an diagnostischen und therapeutischen Dingen ausprobiert. Entsprechend hoch ist ihre Inanspruchnahme ärztlicher und therapeutischer Leistung. Ich erinnere mich beispielsweise an Patienten, der mir mal in meiner frühen Zeit als Assistenzarzt immer wieder im Nachtdienst gebracht wurde, weil er jedes Mal aufgrund von Pulsrasen in eine furchtbare Angst kam, vielleicht einen Herzinfarkt zu erleiden. Jeder beim Rettungsdienst und in der Notaufnahme kannte ihn irgendwann. Und dann machte sich ein Sanitäter mal die Mühe und zählte die Notfall-EKGs, die sich der Mann in den letzten Jahren hatte schreiben lassen. Und er kam auf sage und schreibe 125 Herz-EKGs. Vermutlich war er zu der Zeit der Mann mit dem am bestuntersuchtesten Herz in ganz Regensburg. Eine weitere Folge der Erkrankung ist, dass man sich aufgrund der Beschäftigung mit seinen Leiden im Laufe der Zeit meistens immer mehr zurückzieht. Man vermeidet im Alltag Dinge, die einem Spaß machen, aus Angst, den Krankheitsprozess zu fördern oder die Gesundung hinauszuzögern. Und irgendwann wenden sich auch Mitmenschen von einem ab und die Betroffenen bleiben zunehmend allein mit ihren Sorgen. Die Einsamkeit, die damit verbunden ist, verstärkt wiederum die Beschwerden und das macht alles nur noch schlimmer. Und so ist es bei der Hypochondrie dann so wie bei vielen anderen psychischen Störungen auch. Die schlimmsten Krankheitsfolgen sind die sozialen Konsequenzen. Die Hypochondrie ist übrigens keine Simulation. Hiermit beschreiben wir in der Psychiatrie ein Verhalten, bei dem Menschen wissentlich und willentlich einen klinischen Zustand vortäuschen. Das tun Hypochonder nicht. Simulanten gibt es natürlich auch an anderer Stelle im Gesundheitssystem. Ein Beispiel. Ein amerikanischer GI am US Army Stützpunkt Hohenfels, ist bei uns in der Nähe von Regensburg, erzählte mir mal, dass die Soldaten dort manchmal einen Trick anwenden würden, damit sie nicht auf den Übungsplatz müssten. Sie reiben sich Senfsamen oder Chili-Pfeffer in ihre Achselhöhle. Das brennt und wird furchtbar heiß. Und wenn man anschließend dort die Temperatur mit einem Fieberthermometer misst, liegt sie mit etwas Glück so hoch, dass man eine Chance hat, wegen Fieber in der Kaserne bleiben zu dürfen. Also, wenn Ihre Kinder am nächsten Montag vor der Schule über erhöhte Temperatur klagen und in der Küche fehlt das Chili, dann bleiben Sie skeptisch. Messen Sie in diesem Fall das Fieber am besten rektal, denn dorthin schmiert man sich Chili-Paste in der Regel weniger freiwillig. Hypochondrie ist außerdem keine Aggravation. Das ist die kleine Schwester der Simulation. Hiermit bezeichnen wir in der Psychiatrie ein Verhalten, bei dem man ein tatsächlich vorhandenes Symptom stark betont, damit die Mitmenschen Trost spenden oder Hilfe anbieten. Das Symptom wird also übertrieben demonstriert, aber es ist nicht vollständig gefaked. Ein geeignetes Beispiel hierfür wäre der klassische Schnupfen eines Mannes. Der Leidende hat tatsächlich ein leichtes Kratzen im Hals, vielleicht auch eine verstopfte Nase, er ist eben erkältet. Aber er gestaltet die Symptome gerne maximal aus und bittet sie, für den Fall seines plötzlichen Ablebens sicherheitshalber schon mal dem Pfarrer Bescheid zu geben. Dahinter, liebe Frauen, steckt eine Aggravation, ein appellativer Wunsch nach ihrer Zuwendung. Aber er ist ein Mann und kann es sprachlich nicht äußern. Also bitte geben Sie ihm reichlich Ihrer Liebe. Falls er den Bogen überspannt, legen Sie wortlos ein Klistier auf den Tisch und drohen Sie ihm nötigenfalls mit einer Analspülung. Und Sie werden sehen, dann springt er plötzlich ganz gesund aus dem Bett. Kommen Sie mit mir auf eine kurze, spannende Reise in die Vergangenheit. Die Hypochondrie ist nämlich eine der ältesten Krankheiten überhaupt. Schon der griechische Dichter Plutarch beschrieb vor etwa 2000 Jahren einen Mann mit Krankheitsfurcht. Zitat: Immer wird er von den Geistern seiner Ängste heimgesucht. Wach macht er keinen Nutzen von seinem Verstand. Schlafend genießt er kein Nachlassen seiner Sorgen und findet kein Entkommen von den vermeintlichen Schrecken. Damals glaubte man noch, die Ursache für die Ängste läge irgendwo im Oberbauch. Streng übersetzt heißt Hypochondrie nämlich unter dem Rippenbogen. Der berühmte griechische Arzt Galen von Pergamon im 2. Jahrhundert nach Christus prägte dann den eigentlichen Begriff Morbus Hypochondriacus. Damals hielt man die Symptome jedoch noch für eine Form der Melancholie, also unserer heutigen Depression. Aber zumindest war damit der Grundstein gelegt. Recht viel mit der Erkrankung beschäftigt, hat sich danach jedoch keiner mehr. Im Mittelalter nahm das Interesse an der Hypochondrie sogar eher wieder ab, denn im Christentum sollte sich die Aufmerksamkeit der Menschen gefälligst auf das ewige Leben richten und nicht auf Nebensächlichkeiten wie den eigenen Körper. Und so fristete die Hypochondrie jahrhundertelang ein Schattendasein. Ihre zweite Geburtsstunde erlebte sie erst wieder im 17. Jahrhundert. Dann ging aber richtig die Post ab. Der englische Gelehrte und Geistliche Robert Burton schrieb nämlich im Jahr 1621 ein aufsehenerregendes Buch mit dem Titel Die Anatomie der Melancholie. Und dort wurde auch die Hypochondrie gebührend und ausführlich beschrieben, mit Symptomen, Ursachen und vielen Behandlungsmethoden. Überwiegend mal wieder Abführmittel und Darmspülungen. Außerdem schlug Burton Betroffenen logisches Denken vor, das helfe gegen irrationale Überzeugungen. Tja, wenn es doch nur so einfach wäre. Aber sei es drum, die Leute rissen ihm das Buch aus der Hand. Endlich beschrieb jemand, was man selbst schon so lange gefühlt hatte. Burton schaffte es auf eine für die damaligen Verhältnisse bemerkenswerte 8. Auflage mit seinem Werk. Chapeau, das habe ich mit meinen Büchern noch nicht geschafft. Ab jetzt war die Erkrankung offiziell da und äußerst beliebt. Molières Der eingebildete Kranke, mit dem wir unsere Folge begannen, erschien nur wenige Jahrzehnte später. Und weil man England deswegen gewissermaßen als Ursprungsland bezeichnen kann, nannte man die Hypochondrie fortan auch die englische Krankheit. Damals hielt man noch die Milz für das schuldige Organ, zumindest beim Mann, denn sie lag direkt unterhalb des Rippenbogens. Lange Zeit wurde die Krankheitsangst daher auch Milzsucht genannt. Und sprachlich hat sich dieser vermutete Zusammenhang bis heute gehalten. Wenn jemand ein bisschen verrückt erscheint, sagt man gerne, er habe einen Spleen. Denn der Begriff Spleen ist Latein für Milz. Bei Frauen hielt man dagegen die Gebärmutter für ursächlich. Und weil Uterus auf Latein Hyster bedeutet, beschrieb man ängstlich-nervöse Frauen fortan als hysterisch. Beide Organe, die Milz und der Uterus, sind zwar wegen Mangel an Beweisen mittlerweile als Ursache für die Hypochondrie freigesprochen, aber die Redensarten halten sich bekanntlich bis heute. Ein kleiner Hinweis für die Männer. Falls Ihre Frau mit Ihnen schimpft, Sie sollen nicht so hysterisch reagieren, dann können Sie historisch ab jetzt korrekt entgegnen: Schatz, du irrst dich. Ich kann gar nicht hysterisch sein. Ich habe schließlich gar keinen Uterus. Aber unter dem Strich kann ich Ihnen eine solche Bemerkung für den Erhalt Ihrer Ehe nicht wirklich empfehlen. Bieten Sie wenigstens an, dass Sie einen Spleen haben. Dann liegen Sie geschichtlich auch korrekt. Doch weiter in der Zeitreise. Die Erkrankung wurde von Jahrhundert zu Jahrhundert zunehmend psychisch. Sie avancierte irgendwann zur unangefochtenen Zivilisationskrankheit Nummer 1. Doch ihr Ruhm währte nicht ewig. Im späten 19. Jahrhundert war erstmal Schluss mit dem Siegeszug. Der bekannte Psychiater Sigmund Freud trennte die Hysterie nämlich wieder von der Hypochondrie. Die Hysterie selbst klassifizierte Freud als klassische Neurose. Die Hypochondrie sah er zwar auch als narzisstische Teilneurose an, betrachtete sie aber für die Psychoanalyse als weitgehend uninteressant. Sie hatte zu viel Vermischungen mit körperlichen Beschwerden. Und damit begann ihr Niedergang. Für die technisch orientierte Medizin war sie nicht greifbar und für die Psychoanalyse war sie nicht neurotisch genug. Betroffene erlebten fortan überall Zurückweisung und fielen gewissermaßen durchs Raster. Niemand wollte noch seine Zeit mit ihr verschwenden. Bald stand sie nicht mal mehr in den medizinischen Handbüchern. Und irgendwann fand sie einfach nicht mehr statt. Die Hypochondrie verschwand praktisch die gesamte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem diagnostischen Blickfeld. Natürlich litten auch weiterhin Menschen unter Krankheitsängsten, aber niemand nahm sich ihrer an. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Denn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte die Hypochondrie wieder eine Renaissance. Und mittlerweile ist das Forschungsinteresse an ihr wieder sehr, sehr groß. Der international bekannteste Botschafter der Hypochondrie ist aber kein Arzt und auch kein Wissenschaftler, sondern ein Regisseur. Und zwar Woody Allen. Kaum einer leidet unter so viel Krankheiten, die er gar nicht hat. Er selbst bezeichnet sich übrigens aber nicht als Hypochonder, sondern als Alarmist. Na, da sage ich doch mal, willkommen zurück in der Neuzeit. Übrigens, falls Sie selbst glauben, vielleicht auch ein Hypochonder zu sein, machen Sie sich keinen Kopf. Sie befinden sich nämlich in bester Gesellschaft. Ich habe mal ein paar berühmte Beispiele von Menschen für Sie zusammengetragen, die ebenfalls bekannte Hypochonder waren. Der amerikanische Schauspieler Charlie Chaplin beispielsweise litt unter zahlreichen Krankheitsbefürchtungen, unter anderem der Sorge, dass ihn windige Zugluft krank machen könne. Deswegen schützte er sich unentwegt vor ihr. Selbst bei großer Hitze musste es absolut windstill sein, sonst wurde er verrückt vor Angst und floh aus der Situation. Ein anderes Beispiel ist der britische Naturforscher Charles Darwin. Lebenslang klagte er über Übelkeit und Schlaflosigkeit und machte sich Sorgen, dass er ernsthaft krank wäre. Er glaubte sogar, dass er so kein wertvolles Mitglied einer Gesellschaft werden könne und bezeichnete sich selbst einmal als elenden Invaliden. Und ein weiteres Beispiel ist der Philosoph Immanuel Kant. Er gehört wahrscheinlich sogar zu den bekanntesten Vertretern überhaupt. Eigentlich gab es kaum etwas, wovor er sich nicht fürchtete. Überall lauerten Gefahren, gefühlt Krankheit und Tod. Seine Hypochondrie nannte er selbst Grillenkrankheit, in Anlehnung an die kleinen, lieblichen Tierchen, die kaum hörbar vor sich hin zirpen. Aber sie können einem schon den Schlaf und den letzten Nerv rauben, zumindest wenn man seine Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf die leisen Geräusche richtet. So wie es Hypochonder eben auch tun, die feinste Körpersignale hören, die sie fast um den Verstand bringen. Ich könnte die Liste beliebig fortsetzen. Karl Valentin, Thomas Mann, Andy Warhol, Winston Churchill, Franz Kafka. Philosophen, Künstler und herausragende Persönlichkeiten waren oftmals bekannte und bekennende Hypochonder. Und dennoch waren die meisten von ihnen durchaus erfolgreich. Verlieren Sie also nicht den Mut, falls Sie Grillen oder andere Beschwerden in sich zirpen hören, die Sie um den Schlaf bringen. Sie sind nicht allein. Schauen wir uns im Folgenden einmal an, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man zu einem Hypochonder wird. Wie Sie sich bestimmt vorstellen können, werden als Ursache für die Hypochondrie viele Faktoren diskutiert. Und natürlich streiten sich Wissenschaftler und Therapeuten seit langem darum, welche Theorie die wahrscheinlichste ist. Typisch Medizin. Quod capita tot sensus, heißt es bei Asterix. Viele Köpfe, viele Meinungen. Wahrscheinlich ist es so, dass mehrere Faktoren ursächlich sind. Vielleicht sogar Faktoren, die sich gegenseitig ergänzen. So wie viele Wege nach Rom führen, führen eben auch wahrscheinlich viele Wege in die Krankheit. Eine psychotherapeutische Auffassung ist, dass Hypochonder es als Kind nicht geschafft haben, einen stabilen Selbstwert zu entwickeln, weil sie in einer ambivalenten Beziehung zu einem ihrer Elternteile, meist der Mutter, hängen geblieben sind. Einerseits war da eine große Angst, es nicht allein in der Welt zu schaffen, also wendeten sich die Kinder vermehrt ihrer Mutter zu, und andererseits wurde die Mutter als unzuverlässig erlebt, hin und wieder sogar als gefährlich. Die Hypochondrie Jahre später bietet dann einen dankbaren Ausweg, denn durch die Angst erhalten sie die ersehnte Aufmerksamkeit und Zuwendung von der Mutter oder anderen Mitmenschen. Endlich. Und gleichzeitig wird die Gesundheit zu einem legitimen Grund, abhängig bleiben zu dürfen. Tatsächlich gibt es Beobachtungen, dass Kinder, die zwischen behütender Hinwendung und krasser Abwendung durch die eigene Mutter hin und her schwanken, Krankheitsfurcht als Ausdruck dieser tief empfundenen Unsicherheit entwickeln. Doch wie so oft ist das Leiden eines Kindes zunächst stumm. Der Beginn der Erkrankung liegt erst im jungen Erwachsenenalter. Zum plötzlichen Auslöser werden belastende Lebensphasen oder negative Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem. Dann bricht es hervor und die Hypochondrie wird zum Ausdruck einer tief empfundenen Verunsicherung gegenüber dem Leben. Die Entstehung der Erkrankung ist dabei das eine, ihre Aufrechterhaltung ist das andere. Es gibt nämlich eine Reihe von Gründen, warum man im späteren Leben dann umso stärker an ihr festhält. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Krankheitsangst eine Funktion bekommt, also beispielsweise vermehrt Aufmerksamkeit und Mitgefühl von seinen Lieben zu bekommen. Das geschieht aber, wie schon gesagt, nicht absichtlich oder hinterrücks, sondern meist ganz unbewusst. Eine weitere Funktion ist die Vermeidung. Damit ist gemeint, dass man die Krankheit vorschieben kann, wiederum meist ganz unbewusst, um bestimmte Orte, Menschen, Situationen oder schlichtweg bestimmte Entscheidungen im Leben aus dem Weg gehen zu können. Der französische Schriftsteller und Hypochonder Gustave Flaubert sagte einmal, eines Tages werde ich mich an Sizilien und Griechenland berauschen. Einstweilen habe ich Furunkel und bleib im Bett. Die Entstehung einer ängstlichen Neigung als Kind und aufrechterhaltene Faktoren im späteren Leben erklären also vermutlich gemeinsam, warum sich eine Hypochondrie entwickeln und dann hartnäckig persistieren kann. Aber das allein erklärt noch nicht die hohen gegenwärtigen Zahlen in der Bevölkerung. Die Häufigkeit von Krankheitsängsten ist in den letzten Jahrzehnten sogar immer weiter gestiegen. Vermutlich tragen also auch soziologische Umstände zu der Erkrankung bei. Wissenschaftler vermuten hierfür die Pathologisierung unserer Gesellschaft. Gemeint ist, dass wir heute mit Argusaugen auf unsere Gesundheit achten und dabei die Aufmerksamkeit in hohem Maße auf alle möglichen Gefahren richten. Jede unklare Abweichung von der Norm wird dabei schnell als Zeichen einer schweren Erkrankung interpretiert. Gefühlt scheinen Bedrohungen heutzutage ja auch überall zu lauern. Trinkwasser enthält entweder zu wenig oder zu viel Fluor, Fleisch ist Antibiotika verseucht und ein öffentliches Schwimmbad ist total verkeimt. Und der Rest macht Krebs. Hochspannungsleitung, Handystrahlung, Plastikflaschen und natürlich das böse Frittenfett. Am Abend muss man ja dankbar sein, dass man tagsüber dem Tod überall gerade noch mal so von der Schippe gesprungen ist. Und neue Sorgen bekommen wir jeden Tag frei Haus geliefert. Zeitschriften, Ratgeber und natürlich das Internet ermahnen uns rund um die Uhr, worauf wir in Zukunft bitte unbedingt achten müssen. Selbst die banalsten Lebensgewohnheiten werden dafür ganz genau unter die Lupe genommen. Das Mikrobiom im Dickdarm, die Stellung der Halswirbelsäule auf dem Kissen bei Seitenlage im Bett. Selbst unsere Zahnzwischenräume bedürfen anscheinend heute ständiger Kontrolle und Überwachung. In einer Herrenzeitschrift las ich neulich sogar, man müsse bei seiner täglichen Ernährung unbedingt dafür Sorge tragen, dass der Omega-6-Omega-3-Fettsäure-Quotient nicht unter 3,0 sinke. Meine Güte, was muss wohl ein Mensch aus Zimbabwe oder Kambodscha über unsere neurotische Gesellschaft denken, wenn er solche Zeitschriften liest? Bitte nicht falsch verstehen. Alle genannten Beispiele mögen im Einzelfall eine medizinische Betrachtung wert sein, aber welchen psychologischen Effekt hat es in Summe auf uns, wenn wir heute selbst die nebensächlichsten Dinge einer permanenten Nabelschau unterziehen? Die Medizinalisierung unserer Gesellschaft ist für Menschen mit hypochondrischen Neigungen ein Eldorado. Und es ist kein Wunder, dass viele Menschen, die sich im Leben ehedem nicht ganz stabil und sicher fühlen, sich irgendwann ernsthafte Sorgen um sich machen. Natürlich ist es nicht so, dass gesellschaftliche Umstände allein die Erkrankung verursachen, aber eine Stimmung, in der man permanent Angst haben muss, noch einen Fuß vor die Tür zu setzen, bereitet einen sehr fruchtbaren Nährboden, auf dem die Saat der Angst gedeihen kann. Aktuell leiden in Deutschland mehr als 800.000 Menschen unter einer manifesten Erkrankung, also vollständig erfüllten klinischen Kriterien. Und jetzt kommt's. Etwa die zehnfache Menge, also etwa 8 Millionen Deutsche, sind knapp dran an der Diagnose, weil sie sich im Alltag ebenfalls häufig starke Sorgen um ihre Gesundheit machen. Nach den Ergebnissen einer Studie der WHO zählt Deutschland international zu den Spitzenreitern. Kaum jemand hat also so viel Angst, krank zu sein und Gesundheit zu verlieren wie wir. Auch andere Zahlen belegen das. In keinem Land Europas gehen Menschen so oft zum Arzt wie in Deutschland. Im Schnitt sind es aktuell 19 Besuche pro Bürger und pro Jahr. Dabei ist unser allgemeiner Gesundheitszustand im weltweiten Vergleich sehr, sehr gut. Aber wir machen uns eben auch leicht einen Kopf um alles. Der Schriftsteller Lewis Thomas formulierte einmal sinngemäß: Wir sind eine Nation gesunder Hypochonder, die sich halb zu Tode sorgt. Doch völlig egal, ob und in welcher Weise nun individuelle und gesellschaftliche Umstände zusammenspielen, die Krankheit ist echt, auch wenn viele der Sorgen unbegründet sein mögen. Und Betroffene leiden meist sehr stark unter ihren Krankheitsängsten und brauchen dementsprechend Hilfe. Unbehandelt führt eine Hypochondrie nämlich im Verlauf meist zu sehr, sehr schweren Beeinträchtigungen in nahezu allen Lebensbereichen. Und eine spontane Heilung darf man leider kaum erwarten. Was kann man also für sie tun? Zunächst einmal ist gerade zu Beginn eine umfassende Diagnostik enorm wichtig. Es kommt nämlich nicht selten vor, dass man sich vorschnell auf eine Hypochondrie festlegt als Arzt und dabei körperliche Erkrankungen übersieht. Also vorsichtig. Einen Betroffenen ernst zu nehmen bedeutet, genauso sorgfältig hinzuschauen wie bei jedem anderen. Und dennoch leisten wir aus ärztlicher Sicht für Hypochonder viel, wenn wir sie vor Unsinn bewahren, indem wir keine wissenschaftlich haltlosen Mikrodiagnosen stellen und auch keine Scheinbehandlungen durchführen, nur um irgendwas zu machen. Es ist noch keine 150 Jahre her, da wurden beispielsweise Eisenspäne als Stärkungsmittel empfohlen, die man regelmäßig schlucken sollte. Man dachte sich wohl, wenn Eisen eine Brücke stabiler macht, dann wird das bei Menschen, die sich als schwach erleben, auch schon irgendeine ähnliche Wirkung verursachen. Das ist jedoch leider nicht nur völlig wirkungslos, sondern auch sehr gefährlich. Sehr beliebt war auch Aquavit, Das klingt nach Vitalität und Frische durch vitaminhaltiges Wasser, war aber letztlich nichts anderes als Schnaps, gewürzt mit etwas Dill. Immerhin 45% Alkoholgehalt. Darunter waren die Krankheitsängste zwar nicht weg, aber man war eben angenehm besoffen. Auch das sogenannte Regulin war ein Renner. Dabei handelt es sich um zerstampfte Algen in Pulverform. Man schlang es herunter, um den Stuhlgang anzuregen. Aber die Angst blieb natürlich bestehen. Heute erleben Algen übrigens gerade wieder eine Renaissance. Menschen geben sehr viel Geld dafür aus. Von der Gefahr dieser Substanzen mal abgesehen, wurde das Entscheidende damals eigentlich übersehen. Und das wird es leider oft noch bis heute. Die körperlichen Symptome selbst stehen bei Hypochondern gar nicht im Vordergrund, sondern die Angst, dass hinter ihnen etwas extrem Schlimmes stecken könnte. Der Unterschied ist bedeutend. Ihre Klage lautet also nicht, mein Rücken tut mir so weh, ich halte das nicht mehr aus, sondern ihre Klage lautet, hoffentlich habe ich keinen Bruch meiner Wirbelsäule nach dem Sturz im letzten Monat. Ihre Klage lautet nicht, ich habe so furchtbare Verdauungsstörungen, ich halte diese Bauchschmerzen nicht mehr aus, sondern ihre Klage lautet, ich habe so Angst, dass dahinter ein Darmkrebs steckt. In der Therapie muss es daher in erster Linie um Angstreduktion gehen und weniger um Beschwerdelinderung. Das verwechseln erstaunlicherweise selbst Vertreter meiner eigenen Zunft immer wieder. Eine anxiolytische, also eine angstlösende Therapie ist daher das Einzige, was wirklich hilft. Ein Analgetikum bei Rückenschmerzen oder ein Probiotikum gegen Verdauungsstörungen ist hier nicht entscheidend. Und Eisenspäne, dillhaltiger Schnaps oder zerstampfte Algen lassen sie am besten auch gleich weg. Sowieso sollten Hypochonder eigentlich gar nicht so viel schlucken, denn die wichtigste Form der Behandlung ist die Psychotherapie. Was nicht heißt, dass das immer einfach gelingt. Betroffene begeben sich nämlich nur selten in eine konsequente Behandlung. Sie sind ja der Überzeugung, dass ihre Ängste gerechtfertigt sind und lehnen Psychotherapie daher meist ab. Sie fühlen sich nicht ernst genommen, wenn man ihnen diesen Vorschlag unterbreitet. Und doch gehört zur Wahrheit, dass es die einzige langfristig wirksame Form einer Behandlung darstellt. Ich möchte in dem Folgenden jetzt keine speziellen Verfahrenstechniken vorstellen. Das gehört nicht in einen allgemeinen Überblicks-Podcast, sonst müssten Sie wahrscheinlich sehr viele stärkende Eisenspäne schlucken gegen die Erschöpfung und die Langeweile. Aber ich möchte zumindest kurz eine Methode ansprechen, die ich selbst als Therapeut äußerst gern verwende. Sie ist eine relativ neue Technik, die im Vergleich zu anderen Denkschulen aber sehr erfolgreich ist. Es handelt sich um die sogenannte Akzeptanztherapie, bei der die Klienten gar nicht erst versuchen, ihre Befürchtungen loszuwerden. Erfahrungen zeigen nämlich, dass sie sich im Kampf gegen ihre Ängste oft nahezu aufreiben und viel Kraft und damit auch Lebensqualität einbüßen. Stattdessen lernen sie, ihre Befürchtungen als Teil von sich zu akzeptieren. Ein Teil, den man zunächst nicht unbedingt mag, keine Frage, aber den man dennoch im Herzen annehmen muss, um weiterzukommen im Leben und selbiges nicht zu verpassen. Zur Akzeptanztherapie gehört, dass man sich trotz seiner Beschwerden und Ängste verpflichtet, ein gutes Leben zu führen, so gut es eben geht. Bevor man damit beginnt, ist noch etwas anderes super, super wichtig, das ebenfalls oft nicht genügend gewürdigt wird. Die gute Beziehung zwischen Therapeut und Klient. Ohne Vertrauen und Sympathie kann man das eigentlich gleich vergessen. Und genau das ist heute die größte Hürde in der Behandlung überhaupt. Denn jemanden zu finden, der sich mit der Erkrankung auskennt, das Leiden versteht und mit Geduld und Liebe seine Klienten, gegebenenfalls über eine längere Zeit, begleitet, ist zugegeben nicht einfach. Gott sei Dank kann man aber auch selbst etwas tun. Bekreisende Gedanken helfen Meditation und achtsamkeitsbasierte Verfahren. Unter anderem, weil man durch sie lernt, eine Distanz zu den eigenen Gefühlen und Gedanken aufzubauen, die einen die ganze Zeit umtreiben. Auch Tiefenatmung oder muskuläre Entspannungsübungen sind eine wertvolle Stütze, weil man den aufgewühlten Körper dadurch vegetativ beruhigt. Das reduziert also den Herzschlag, löst die angespannte Muskulatur und reduziert vor allem viele Körpersignale, die fortan weniger stark ins Bewusstsein drängen. Über diese Dinge werde ich übrigens in Kürze mal in einer speziellen Folge etwas Spannendes erzählen. Das Allerwichtigste bei Hypochondern ist, dass sie eine Chance bekommen, ihre Aufmerksamkeit neu auszurichten. Deswegen ist eine neue Aufgabe oder eine spannende Herausforderung im Leben sehr, sehr wirksam. Denn Man ist von seinen Sorgen abgelenkt und die Energie richtet sich wieder auf lohnenswerte Ziele. Von Shakespeare stammt der schöne Satz: Wäre ich doch abgelenkt, dann wären meine Gedanken von meinem Kummer gelöst und Schmerz, aufgrund falscher Vorstellung, verlören das Wissen seiner selbst. Der gute William hat mal wieder recht. Menschen blühen nicht automatisch dadurch auf, dass man ihre Schmerzen und Ängste nimmt, sondern es ist umgekehrt. Es nimmt den Schmerzen und Ängsten ihre Kraft, wenn Menschen etwas finden, wonach sie streben, wofür sie sich begeistern, was sie fordert oder was ihnen schlichtweg Freude und Leichtigkeit im Leben schenkt. Falls Sie sich im Anschluss an diesen Podcast noch etwas gedanklich mit der Hypochondrie beschäftigen möchten und gerade keine Reklamheftchen von Molière in Ihrem Regal stehen haben, dann empfehle ich Ihnen zum Abschluss zwei Filme, die Sie bestimmt irgendwo streamen können. Sehen Sie sie als kleine Zusammenfassung der letzten guten halben Stunde. Sie werden dort alles finden, worüber wir soeben sprachen. Die aufmerksame Körperbeobachtung, die Fehlinterpretation von Körpersignalen, die übertriebenen Ängste, aber auch das häufige Unverständnis seitens der Mitmenschen und sogar hin und wieder etwas sonderbare Ärzte, die selbst hilflos sind im Umgang mit dieser komischen Erkrankung. Und da ich der Meinung bin, dass geistreicher Humor die Dinge immer am besten transportiert, habe ich zwei lustige Filme zu diesem Thema für Sie ausgesucht, und zwar von zwei wahren Meistern Ihres Faches. Der erste ist von dem famosen Barry Levinson, der uns so tolle Filme geschenkt hat wie Good Morning Vietnam oder Rain Man. Von ihm stammt auch der Streifen Bandits, also Banditen, mit Bruce Willis und Billy Bob Thornton in der Hauptrolle. Letzterer spielt den hypochondrischen Bankräuber Terry. Er leidet unter multiplen Allergien, Laktoseintoleranz und sogar einer Unverträglichkeit gegenüber alten Möbeln. In seiner Freizeit liest er medizinische Wörterbücher und während dem Autofahren hört er sich Kassetten mit Krankheitssymptomen an. In der angespannten Situation eines Bankraubes wird er auf einmal von einer körperlichen Nervosität überfallen. Sein Arm wird taub und er kriegt kaum Luft. Er sagt, er hätte ein Problem mit den Sanitäreinlagen. Als er im Gefängnis sitzt, hilft ihm Knoblauch als wirksame Medizin gegen seine ganzen Leiden und er bekommt fast eine Panikattacke, als man den Knoblauch vom Speiseplan streicht. Aber keine Sorge, der Film geht äußerst amüsant und vor allen Dingen positiv zu Ende. Der zweite Film lautet Hannah und ihre Schwestern, ein besonders lustiger Film von Großmeister Woody Allen. Er selbst spielt die Hauptfigur Mickey, einen nervösen und ängstlichen Fernsehproduzenten, der sich ständig um seine Gesundheit Sorgen macht und von seinen Mitmenschen Tabletten gegen Sodbrennen schnorrt. Eine subjektive Hörverschlechterung hält er für einen Gehirntumor. Er glaubt, die Ärzte wüssten dies, wollen es ihm aber nicht sagen, um ihn zu schützen, damit er nicht zusammenbricht. Als ein CT schließlich beweist, dass sein Gehirn völlig gesund und tumorfrei ist, ist er nur kurz entlastet, denn bald darauf ist er der festen Überzeugung, dass dies ein Hinweis für seine letzte Gnadenfrist hier auf Erden sei und er dennoch bald sterben müsse. Am Schluss kommt ihm bei einem Film der Marx Brothers endlich die Erleuchtung, dass er sein Leben trotz erwarteter Krankheit und drohendem Tod bis dahin doch eigentlich auch genießen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor Sie es sich gleich mit Popcorn auf der Couch gemütlich machen, möchte ich mich mit einem Gedanken von Ihnen verabschieden, der mir am Herzen liegt. Ich hoffe nämlich, dass Ihnen diese Folge nicht nur etwas Freude bereitet hat, sondern auch, dass Sie für sich und auch vielleicht für Betroffene etwas mitnehmen. Reichen Sie Hypochondern Ihre Hand. Meist hilft es bereits, einfach nur da zu sein und zuzuhören. Wenn Betroffene aufrichtige Anteilnahme spüren, ist schon viel gewonnen. Lachen Sie nicht hinterrücks über sie, sondern lächeln Sie am besten mit Ihnen über die eine oder andere Skurrilität. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass es auch Betroffenen gut tut, wenn sie lernen, sich nicht selbst immer so bierernst zu nehmen. Letztendlich geht es darum, die Aufmerksamkeit neu auszulenken und anders auf die Dinge zu schauen. Weg von Krankheit, Tod und anderen drohenden Gefahren, hin zu dem, was das Leben lebenswert, heiter und aufregend macht. Dazu können wir nicht nur Betroffenen verhelfen, sondern wir können uns selbst auch jeden Tag daran erinnern. Natürlich darf und sollte man auch von Zeit zu Zeit in sich spüren. Unklare Symptome bedürfen einer ärztlichen Abklärung, völlig klar. Aber nicht jedes vorübergehende Körpersignal hat auch gleich eine klinische Bedeutung. Also beobachten Sie sich nicht allzu viel selbst. Eine überstarke Aufmerksamkeit auf die Innenwelt kann nämlich dazu führen, dass man sein Leben in der Außenwelt verpasst. Also legen Sie den Beipackzettel einfach weg und beschäftigen Sie Ihr Herz und Ihr Hirn mit etwas Lohnenderem und nicht nur mit dem Sinistren. Seien Sie gut zu sich, insbesondere zu Ihrer linken Körperseite, und genießen Sie Ihr Leben so gut und so viel Sie können. Denn je intensiver wir die Lebendigkeit des Lebens spüren, desto kleiner werden unsere Sorgen darum. Meinen Klienten sage ich oft, in einem Haus voller Glück und Freude bewohnt die Angst das kleinste Zimmer.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.